ThinkTax. Legal Insights zu Unternehmensstrukturen und Steuern.
Nichts wegen der Steuer, aber auch nichts gegen die Steuer.
Nur zwei Dinge auf dieser Welt sind uns sicher. Der Tod und die Steuer.
Steuern sind zwar nicht alles, aber ohne Steuern ist alles nichts.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge ThinkTax. Mein Name ist Hendrik Grosse und heute bin ich wieder mit Benjamin Rothmund im Studio. Hallo Benjamin.
Ich grüße dich, Hendrik.
So, ich finde es wirklich super, dass wir heute wieder zusammenstehen hier, denn ich möchte einen Fall mit dir besprechen, den man ja wirklich als irgendwie so Klassiker der Nachfolgeplanung und Beratung bezeichnen kann. Wir sehen es immer wieder, Mandanten kommen zu uns, vielleicht auch mit ganz anderen Themen. Es geht so ein bisschen um die Vermögensnachfolge und irgendwann kommt das Thema auf den Bereich Testament. Und was man ja immer wieder dann hört, ist, ja, nee, können wir einen Haken dran machen, Testament haben wir, ist alles geregelt, haben wir schon vor 10, 15 Jahren gemacht. Und wenn man dann nachfragt, ja, was haben Sie denn gemacht, fällt immer wieder der Begriff Berliner Testament und wirklich ein Dauerbrenner. Und so, dass wir das, glaube ich, mal zum Anlass nehmen können, über Hintergründe, Beweggründe, Nachteile und auch so, ja, generell das Berliner Testament zu sprechen. Und da gebe ich gerne direkt an dich rüber, einfach vielleicht mir mal zu sagen, was ist das und warum mache ich das eigentlich?
Genau, also der Gedanke, warum wir immer wieder sehen, dass Eheleute so ein Berliner Testament aufsetzen, ist, und dieser Gedanke ist tatsächlich auch erstmal richtig, der überlebende Ehegatte wird versorgt. Denn im ersten Erbgang setzen sich die Eheleute gegenseitig zu Alleinerben ein. Also wer zuerst stirbt, überträgt einfach einmal das gesamte Vermögen an den anderen Ehegatten. In dem Gedanken eben, dass man sagt, ja, dann hat der erstmal alles und es wird erst im zweiten Erbgang an die Kinder runtervererbt. Da verwirklicht sich auch immer so ein bisschen der Gedanke, dass man mit der nächsten Generation gar nicht irgendwie über Erbe und Nachlassplanung sprechen möchte. Es sammelt sich eben alles erstmal im überlebenden Ehegatten und der kann dann letztendlich erstmal mit dem Vermögen machen, was er will, bevor es dann runter vererbt wird. Also im Grunde, wenn man es auf zwei Begriffe bringen möchte, Absicherung und Unabhängigkeit des überlebenden Ehegatten. Jetzt muss man allerdings sagen, es gibt zivilrechtliche und erbschaftssteuerliche Nachteile, die mit dem Testament der Berliner Art einhergehen. Und was sind denn die steuerlichen Nachteile erstmal, Hendrik? Vielleicht fangen wir damit mal an.
Du hast ja richtig ausgeführt, im ersten Erbgang gehen die Kinder komplett leer aus. Sie sind quasi enterbt. Und stirbt also zum Beispiel der Vater zuerst und vererbt alles an die Mutter. Gibt es da grundsätzlich Vermögen, das ja auch auf die Kinder übergehen könnte, was aber hier nicht passiert. Und da die Kinder eben auch im ersten Erbgang, also in meinem Beispiel gegenüber dem Vater, Freibeträge hätten, sind es genau diese Freibeträge, ja, die eben hier verloren gehen. Ja, ganz einfaches Beispiel, wenn es eben in der Familie zwei Kinder gibt und die selber vielleicht auch schon zwei Kinder haben, dann gehen wirklich erhebliche Freibeträge verloren, ja, weil gegenüber jedem Kind hätte letztendlich der Vater, der hier verstorben ist, einen Freibetrag von 400.000 Euro, macht also schon 800.000 Euro. Und wenn es jetzt vielleicht auch noch Enkelkinder gibt, gegenüber jedem Enkelkind auch nochmal jeweils 200.000 Euro. Und da können wir dann schon auf erhebliche Freibeträge kommen, die eben verloren gehen und darauf eben eine Steuer. Also das kann schon wirklich teuer werden, wenn man in Bezug auf das erbschaftssteuerfreie Übertragungspotenzial hier nachdenkt, was hier verloren geht.
Ja, genau. Also man lässt im Grunde Freibeträge auf der Straße liegen, die einem normalerweise zustehen würden, wenn man das halt eben optimiert gestaltet. Da muss man ja sagen, da wird im ersten Erbfall eben schon eine Steuer fällig in der Regel, weil man eben nur diesen einen Freibetrag hat, der den Versorgungsgedanken dann genau wieder konterkariert. Also man hat eigentlich das, was man eigentlich wollte, komplett verfehlt. Und deswegen sagen wir halt immer, okay, wir brauchen eine bestimmte Optimierung steuerlich erstmal des Berliner Testaments. Es kann so nicht stehen bleiben. Genau, also das ist jetzt erstmal das erste Thema, die fehlende Ausnutzung der Freibeträge. Und was passiert denn dann eigentlich im zweiten Erbfall?
Genau, man muss halt bedenken, dass sich dadurch, dass die Kinder im ersten Erbgang leer ausgegangen sind, ja das gesamte Vermögen des Erstversterbenden sozusagen beim Längerlebenden ansammelt. Der hat selbst noch Vermögen, das heißt, es kommt zu einer Vergrößerung des Vermögens beim Längerlebenden. Und wenn der irgendwann stirbt, geht ein größeres Vermögen auf die Kinder über. Gegebenenfalls reichen dann auch da nicht mehr die Freibeträge der Kinder aus, sodass hier eine Steuer entfällt. Und wenn ein größeres Vermögen eben gebündelt auf Personen übergeht, bin ich halt häufig in höheren Steuersätzen unterwegs, weil das Erbschaftsschenkungssteuergesetz fängt an mit einer Steuer in der Steuerklasse 1 von 7% und geht hoch bis auf über 30%. Und irgendwo dazwischen kann es dann eben sein, dass ich in eine nächste Steuersatzstufe springe, also zum Beispiel das Vermögen nicht mehr mit 11%, sondern nur mit 19% besteuert wird. Dann wird es also auch hier nochmal am hinten raus eben doppelt teurer.
Ja, also wirklich dann erbschaftssteuerlich dramatisch, nochmal diesen Progressionssprung zu haben. Und damit sind wir eigentlich mit den Nachteilen noch nicht am Ende, weil es gibt noch die zivilrechtlichen Probleme. Dadurch, dass der überlebende Ehegatte im ersten Erbfall Alleinerbe wird, sind die Kinder ja faktisch enterbt. Und das führt dazu, dass die Kinder Pflichtteilsansprüche haben. Und wir haben es eben schon mal in der Einleitung gesagt, letztendlich werden die Kinder oft bei der Testamentsgestaltung nicht mitgenommen und werden dann letztendlich damit konfrontiert, hey, ihr seid enterbt und ihr müsst eventuell noch Jahre, Jahrzehnte vielleicht sogar warten, bis ihr überhaupt irgendwas bekommt. Und dadurch, dass man die Kinder nicht mitnimmt, es gibt diesen Pflichtteilsanspruch und er wird dann halt auch geltend gemacht. Und das bringt wieder ein weiteres Liquiditätsproblem mit sich, denn der überlebende Ehegatte sieht sich dann diesen Ansprüchen ausgesetzt und muss sie befriedigen in Geld innerhalb kürzester Zeit. Weiter wird dann wieder die Liquidität eigentlich beschädigt und dem überlebenden Ehegatten entzogen. Also man bringt wirklich den überlebenden Ehegatten in eine schwierige Situation. Es gibt nicht nur den Pflichtteilsanspruch, sondern auch noch den Pflichtteilsergänzungsanspruch. Das heißt, wenn es vorher dann auch noch Schenkungen gab, die in 10 Jahren vor dem Erbfall erfolgt sind, und das sind jetzt nicht nur normale Geldschenkungen, auf die man sofort kommt, sondern halt eben auch so versteckte Schenkungen wie Abzahlung eines Darlehens irgendwie für den anderen Ehegatten oder für eine dritte Person auch. Dann gibt's sogar noch Pflichtteilsergänzungsansprüche und die bringen dann einen natürlich komplett zu Fall, eventuell liquiditätsmäßig.
Heißt also zusammenfassend, wenn sich das alles so realisieren würde, was wir jetzt gerade besprochen haben, steuerlich und rechtlich, gegebenenfalls das Berliner Testament quasi kompletter Super-GAU, also komplette Liquiditätsfalle. Und das, was ich eigentlich damit bezwecken will, Stichwort Absicherung des Überlebenden, ja, dreht sich komplett quasi um, ja, ist ein Trugschluss. Und am Ende habe ich letztendlich vielleicht sogar den überlebenden Ehegatten hier deutlich schlechter gestellt, als ich mir das eigentlich vorgestellt habe.
Ganz genau. Ich habe ihm dann halt dieses Ei ins Nest gelegt und deswegen sagen wir immer, okay, Sie haben dieses Berliner Testament. Für bestimmte Situationen ist es sicherlich auch sinnvoll, aber hier in der Situation sollten Sie es platt machen. Sie sollten neu testieren.
Was würde man da zum Beispiel machen?
Genau, also man könnte dann natürlich sagen, also erstmal, wenn man diese Pflichtteilsthematik, die ja regelmäßig auch besteht, wenn man die quasi erstmal lösen möchte, dann könnte man gucken, ob man mit seinen Kindern Pflichtteilsverzicht abschließen kann. Also die Kinder dann tatsächlich auch aktiv auf sie zugehen, sie einbinden und zu sagen, hier, ihr sollt bitte keine Pflichtteilsansprüche geltend machen, deswegen solltet ihr den Verzicht hier an der Stelle bitte unterschreiben.
Aber dennoch sensibles Thema. Richtig. Wahrscheinlich nicht immer umsetzbar, oder?
Genau, richtig. Also ich muss erstmal jemanden dazu kriegen. Oft ist den Kindern ja dann auch gar nicht so genau klar, was gibt's denn da eigentlich für mich zu holen? Deswegen kann man natürlich auch sagen, ich nehme die Kinder vielleicht nicht mit und mache eine Pflichtteilsstrafklausel stattdessen rein in das Testament.
Was wäre das?
Ich mache es dann im Grunde für die Kinder total unattraktiv, im ersten Erbfall den Pflichtteil zu verlangen, indem ich sie, wenn sie das tun, für den zweiten Erbfall, also den Schlusserbfall dann eigentlich bei den Eltern, ebenfalls auf den Pflichtteil setze. Und damit bekommen sie natürlich im Endeffekt deutlich weniger, weil Pflichtteil Hälfte des gesetzlichen Erbteils und genau, dann okay. Halt eben geringer.
Okay, also quasi, wenn du jetzt beim ersten Mal stillhältst, kriegst du beim zweiten Mal mehr. Wenn du jetzt zuckst, sieht es auch am Ende für dich schlecht aus und du bekommst weniger.
Exakt. Okay. Genau. Okay. Oder was man natürlich jetzt auch noch machen könnte, wäre ein Supervermächtnis auszuloben. Und das Supervermächtnis ist ein total cooles Instrument. Es hat wirklich seinen Namen auch verdient, denn letztendlich ermöglicht es die mehrfache Nutzung der erbschaftssteuerlichen Freibeträge, ein steuereffizientes Vererben, in dem der überlebende Ehegatte aus dem festgelegten Empfängerkreis, also jetzt zum Beispiel der Familie, die Art, also den Gegenstand als Vermächtnis und den Zeitpunkt und die Höhe des Vermächtnisses ganz frei bestimmen kann. Diese ganzen Zügel liegen dann sozusagen beim überlebenden Ehegatten und er kann tatsächlich nach dem Erbfall dann steuerlich gestalten und ist da komplett frei.
Mhm. Ja, in der Tat, tolle Sache, die du da ansprichst. Ich merke mir das immer so ein bisschen, also es ist eigentlich echt so schön, um wahr zu sein, diese 4 Ws, die ich da quasi auf meiner Seite habe. Also ich kann entscheiden, wer was bekommt, wann er es bekommt und wie viel. Also komplette Flexibilität für den Überlebenden, der quasi sich wirklich ja erstmal auch eine Trauerphase ja mitnehmen kann, ja, nach dem Tod des geliebten Partners. Und einfach auch dann wirklich, wenn er soweit ist, sagen kann, okay, ich setze mich jetzt damit auseinander, es gibt dieses Vermächtnis, man kann sich mit der Familie zusammen an den Tisch setzen und einfach sagen, okay, man kann ja auch berücksichtigen, welches Kind möchte welche Gegenstände, wer möchte was nicht, in welcher Höhe, wann wird das Ganze verteilt, steuerschonend, dazu noch on top. Man kann es also wirklich optimieren und man kann letztendlich so alle mitnehmen und hat eine hohe Flexibilität. Und wenn man es dann eben noch schafft, Vermögen so zu übertragen, wenn die Freibeträge noch da sind, dass das auch noch steuerfrei übergeht, ja, weil die Kinder erben jetzt letztendlich vom Verstorbenen. Das heißt, die nutzen hier die Freibeträge vom Verstorbenen. Also letztendlich, ja, eine tolle runde Sache, mit der man sich eine Menge Flexibilität eben geben kann.
Ja, ist richtig. Natürlich sind auch hier so ein paar Dinge zu beachten. Und im Gegensatz zum Berliner Testament ist es dann jetzt hier eigentlich vor allem eine steuerliche Prüfung, die dann erforderlich ist und so eine steuerliche Achtsamkeit eigentlich, damit man wirklich in den Genuss dieser ganzen Privilegierungen, die das Supervermächtnis bietet, dann kommt. Also es gibt dann steuerlich eben doch noch einige Dinge zu beachten. Und das wäre dann im ersten Schritt, die steuerliche und die zivilrechtliche Betrachtung in Einklang zu bringen, korrekt?
Richtig, genau. Wir haben hier eben zwei Normen, eine im BGB und eine im Erbschaftssteuergesetz, die ich quasi voneinander abstimmen muss. Denn ja, es ist eben so, wenn hier der überlebende Ehegatte hat letztendlich ja die Möglichkeit, dieses Vermächtnis zu erfüllen. Er muss es nicht tun. Und das heißt, es ist in seinem freien Belieben, ja, quasi dieses Testament zu erfüllen. Und wenn das so ist, dann unterstellt eben die Norm 2181 BGB, dass die Leistung erst mit dem Tod fällig wird. Ja, weil es wird immer unterstellt, naja, wenn er die Möglichkeit hat, etwas zu übertragen, dann wird er das erst am Ende tun, sozusagen mit seinem eigenen Tod. Und hier knüpft eben das Erbschaftssteuergesetz in 6 Absatz 4 an. Der Gesetzgeber hat nämlich erkannt und sagt, naja, wenn das so gemacht wird, dass ihr ein Supervermächtnis installiert, das quasi ein Vererben jetzt schon vom Erstversterbenden auf die Kinder bewirken soll, ihr euch aber so stellt, dass es erst mit dem Tod des Letztversterbenden, also in meinem gebildeten Beispiel, wenn dann die Mutter stirbt, erfüllt wird, dann sagt der Gesetzgeber, naja, dann unterstellen wir auch, dass diese Übertragung jetzt aus dem Vermögen des Letztversterbenden, also aus dem Vermögen in dem Fall der Mutter kommt. Und das wäre hier natürlich der Super-GAU, weil jetzt eben die Freibeträge verloren gehen, wenn ich jetzt letztendlich sage, nee, es ist von der Mutter gekommen und nicht mehr vom Vater. Und das ist natürlich ein echtes Problem.
Genau, das ist der erste steuerliche Punkt. Der nächste steuerliche Punkt ist, das Supervermächtnis entsteht dann halt eben auch nach dem Erbschaftssteuergesetz erst in dem Fall, in dem es ausgeübt wird. Und bei den normalen Vermächtnissen ist es ja so, ich kann das als Erbe erbschaftssteuerlich direkt mit dem Erbfall dann auch abziehen von meiner Erbschaftssteuerlast letztendlich und zahle dann halt eben die um das Vermächtnis bereinigte Erbschaft, nur Erbschaftssteuer drauf. Beim Supervermächtnis habe ich diesen Zeitpunkt natürlich jetzt selber in der Hand, wann ich dieses Vermächtnis dann eben ausübe und dieses Optionsrecht eigentlich dann triggere. Und hier muss man dann halt eben auch immer gucken, ich muss erstmal einen Erbschaftssteuerbescheid hinnehmen, der sozusagen den vollen Erwerb dann auch bescheidet. Und später nach Ausübung des Supervermächtnisses wird sich die Steuer erst reduzieren. Das wird dann eben nochmal einen zweiten Erbschaftssteuerbescheid geben, der dann deutlich geringer ist.
Genau, ist letztendlich ein Liquiditätsthema, ja, was man auf dem Schirm haben muss. Es ist erstmal so, dass im ersten Schritt eben der Überlebende alles erbt dennoch und auch auf alles natürlich dann die Erbschaftssteuer bezahlt. Es sei denn, es gibt vielleicht Befreiungen, ja, aufgrund Familienheim oder so, kann das aber natürlich trotzdem schon ein erheblicher Betrag sein. Und das muss man eben auf dem Schirm haben und erst wenn, wie du gesagt hast, nach zum Beispiel 2-3 Jahren wird zum Beispiel das Vermächtnis erfüllt gegenüber einem Kind, dann wird eben der ursprüngliche Bescheid korrigiert und letztendlich die Steuer reduziert.
Und genau, man bekommt dann eben eine Rückerstattung im Zweifel, ne? Also man bekommt dann wieder zusätzliche Liquidität, die ja dann eben auch erforderlich ist. Wir haben, glaube ich, jetzt hier dargestellt, also es ist sowohl zivilrechtlich als auch steuerlich ein Riesenvorteil, das Supervermächtnis zu haben gegenüber einem normalen Berliner Testament. Es können dann eben den Kindern und den Enkelkindern auch konkrete Vermögensgegenstände zugewiesen werden. Da kann man dann auch wieder die Kinder und Enkelkinder auch einbinden. Ja, wir raten immer wieder dazu, dann doch die Kommunikation mit den nächsten Generationen auch zu suchen, damit es da keine Traurigkeiten gibt. Und diese Pflichtteilsthematik kann dann halt eben komplett umschifft werden und das damit zusammenhängende Liquiditätsproblem entsteht erst gar nicht. Hier auch wieder muss man sagen, der Familienfrieden wird natürlich dadurch gesichert. Und ja, wir gestalten steuerlich, aber letztendlich geht es auch hier in solchen Fällen immer auch in erster Linie um Menschen, Emotionen und Personen. Und so ein Erbfall wird dann halt einfach deutlich reibungsloser abgewickelt. Auch dieser Punkt ist den Mandanten normalerweise sehr wichtig. Und auch der ist letztendlich, wenn man das Supervermächtnis dann entsprechend aufbaut, gesichert.
Genau. Und was natürlich auch immer wichtig ist, letzter Punkt, Thema Kontrolle. Ja, warum wird ein Berliner Testament gemacht? Ja, irgendwie der Überlebende soll erstmal auf den gesamten Nachlass eben ja, quasi den Blick drauf haben und die Kontrolle darüber haben. Und auch das hast du ja durch das Supervermächtnis, weil hier gilt, alles kann, nichts muss. Ja, aber wenn letztendlich übertragen wird, dann kontrolliert, ja, und man hat es im Blick und der Längstlebende kann letztendlich flexibel reagieren.
Ganz genau. Also das Supervermächtnis hat seinen Namen verdient. Es ist wirklich super.
Absolut.
Das normale Berliner Testament wäre mit Sicherheit nicht ausreichend. Und ja, man sollte sich einfach absichern und die Kontrolle behalten. Ja, dann bedanke ich mich, Hendrik, für diesen Abriss und freue mich schon, wenn wir das nächste Mal im Studio sind.
Vielen Dank.